Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpolitisch Meets. Heute mit Kian Esbahangizi, Autor von Der Migration-Integration-Komplex. Wissenschaft und Politik in einem Nicht-Einwanderungsland 1960 bis 2010. Hallo Kian.
Hallo Sebastian.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Das ist ja schon mal ein Monster von einem Untertitel in deinem Buch, über das wir gleich sprechen werden. Kannst du dich unseren Hörern einmal kurz in wenigen Worten selber vorstellen?
Ja, also zunächst würde ich mich für den Titel entschuldigen. Ja, ich habe ihn versucht, für die zweite Auflage zu ändern und zu vereinfachen. Aber das hat mir dann der Verlag nicht mehr erlaubt. Heute würde ich das Buch einfach der Migrationskomplex nennen. Aber es war eine Habilitationsschrift von mir an der Universität Zürich. Ich arbeite dort als Historiker, bin unter anderem auch zuständig für die Lehrerinnenausbildung dort. Also ich unterrichte, was ich mir nie hätte träumen lassen, Schweizer Geschichte. Als jemand, der selbst vor nun ja über 15 Jahren in die Schweiz gekommen ist, aus Köln, bin eben in Köln aufgewachsen, habe dort studiert und bin dann sozusagen als akademischer Gastarbeiter für die Doktorarbeit in die Schweiz gegangen und so wie viele andere Gastarbeiter wurde aus der Gastarbeit dann Einwanderung. Und jetzt bin ich eingebürgert und unterrichte offensichtlich angehende Lehrpersonen in Schweizer Geschichte.
Spannend, das heißt also Migration, Integration betrifft dich in die Schweiz rein ganz persönlich auch. Ich habe in dein Buch reingelesen und ich muss gestehen, ich habe es nicht in Gänze geschafft, leider. Da musst du bei mir ausnahmsweise mal ein paar Lücken füllen. Aber was ich sehr spannend fand, war, dass du in deiner Einleitung ja schon irgendwas davon geschrieben hast, dass du also dieses Buchprojekt mit einer klaren Erwartungshaltung gestartet hast. Was war es denn, was du glaubtest, dass du finden würdest, als du angefangen hast?
Genau, es hat tatsächlich auch viel mit der persönlichen Geschichte zu tun. Ich bin in die Schweiz gekommen, ins Nachbarland und hatte jetzt nicht die Erwartung, dass es da ja großartig anders zugeht und vor allen Dingen auch, dass ich bleiben würde. Und je mehr Jahre vergingen, war wie so klar, einerseits, man wird dann so sesshaft, eben das Leben ist keine Planwirtschaft, damit fängt das Buch an. Die Dinge kommen anders als gedacht. Und andererseits wurde mir auch deutlich, dass das doch sehr anders funktioniert, diese ganze Gesellschaft, und dass ich irgendwie auch rausfinden muss, wie diese Gesellschaft funktioniert, um darin nicht nur gut leben zu können, sondern auch als Bürger gut mitmachen zu können. Und in dem Sinne war das jetzt sozusagen meine eigene, sehr persönliche Art der Integration, Geschichte zu betreiben. Als Historiker war das sozusagen mein persönlicher Weg, das zu tun. Und aber die Erwartung war tatsächlich zunächst eine, die aus einer ja, Empörung oder vielleicht sogar Wut herauskam, nämlich über die ganzen Kampagnen, die da von rechts außen liefen, um 2010, dann aber auch zugespitzt bis zur sogenannten Masseneinwanderungsinitiative 2014, die vor die Urne kam, also zur Abstimmung kam. Da ging es um eine Verfassungsänderung, bei der Einwanderung beschränkt werden sollte, bei der auch die Personenfreizügigkeitsregelung mit der EU wieder eingeschränkt werden sein sollten. Also auch die Regelung, mit denen ich überhaupt in die Schweiz gekommen bin, sozusagen, und viele, viele andere auch, gerade aus Deutschland. Und die Art und Weise, wie diese Debatten geführt wurden, Ausländer als Belastung und dergleichen, das hat mich halt irgendwie auch sehr gestört. Das kam mir natürlich bekannt vor aus dem, was ich so als jemand mit Jahrgang 78 auch in den 90ern in Deutschland miterlebt habe. Also sozusagen die Ausländer als Sündenböcke für vieles, bei gleichzeitigem Verschweigen, dass natürlich auch vieles von dem Wohlstand, auf dem gerade auch die Schweiz basiert, einfach mit Einwanderung zu tun hat und mit der Tatsache, dass man, wie sozusagen, permanenten Nachschub hat an günstigen Arbeitskräften, seien sie sozusagen im sogenannten Niedriglohnsektor, den man vor Augen hat, wenn man davon spricht, aber auch im Niedriglohnsektor, den man meistens nicht vor Augen hat, etwa bei Doktorarbeiten. Für mich war das natürlich Wahnsinn. Ich hatte so dieses Gastarbeiter-Mindset. Ich habe auf den ersten Lohnauszug geguckt und war total begeistert, wie viel Geld ich verdiene. Habe das sofort den Freunden in Deutschland geschrieben und sag, wow, ich kriege hier so über 2000 Euro. Und war total begeistert und hatte dann so meine erste Schockerfahrung, als ein Handwerker mein Trinkgeld nicht nehmen wollte als ich ihm gesagt habe, wie viel ich verdiene. Also ein Schweizer Handwerker. Und da war mir wie so klar, ja, okay, also Bezugsrahmen Deutschland verdiene ich gut zu, Bezugsrahmen Schweiz eher sehr weit unten am unteren Ende. Und gleichzeitig haben natürlich, das habe ich da gesehen, gerade nach der bilateralen Verträgen und der Freizügigkeit mit Deutschland, viele aus Deutschland sind in die Schweiz gekommen und haben an den Unis die Arbeit geleistet, die viele Schweizerinnen und Schweizer für diesen Lohn an den Universitäten nicht machen wollten. Und so, vor diesem Hintergrund war ich sozusagen bereit, jetzt das auch in der Schweizer Geschichte zu finden. Ich wollte rauskriegen, warum das Ganze eigentlich so ausgrenzend ist, warum so dieses Land so gegen Einwanderung eingestellt ist, oder vielleicht sogar zugespitzt, warum die Schweizer so rassistisch sind. All das sicherlich so implizite Erwartungen. Und dann fängt man an und als guter Historiker hat man zumindest den Ethos, und ich nehme das ernst, wenn man ins Archiv geht, wenn man sich mit den Quellen auseinandersetzt, dass man bereit sein muss, auch seine Vorstellungen zu hinterfragen, wenn das Material sagt, das passt nicht. Und das ist mir dann sozusagen passiert in diesen 4, 5 Jahren, die ich an diesem Buch gearbeitet habe. Habe ich nicht nur in Archiven viel gearbeitet, sondern ich habe auch viele Interviews geführt, viel mit Oral History gearbeitet. Das hat mir übrigens auch die Chance gegeben, Einblick zu kriegen in Wohnzimmer von vielen sehr alten Schweizerinnen und Schweizern. Was für mich besonders war, weil man als Einwanderer ja vor allen Dingen auch in seiner eigenen Generationenkohorte häufig Kontakte findet. Aber wenn man nicht gerade eine Schweizerin heiratet zum Beispiel, hat man mit ja, 90-Jährigen wenig zu tun. Und das bot mir die Gelegenheit, viel über die Schweiz seit den 60er Jahren zu erfahren und auch in den Archiven. Und dort habe ich dann eben eine Geschichte kennengelernt, die viel differenzierter, viel nuancierter, viel natürlich ambivalenter ist als einfach sozusagen diese Ausgrenzungsgeschichte, sondern die Geschichte einer Gesellschaft, die auch mehr oder weniger ungeplant zu einem Einwanderungsland geworden ist. Hatte niemand so sozusagen auf dem Schirm oder auf dem Zettel, weder der Staat noch die Zivilgesellschaft, noch übrigens die Leute, die selbst also die als Gastarbeiter gekommen sind, wollten in der großen Masse eigentlich bleiben. Und dann hat man die Situation, dass eine Gesellschaft mit knapp 6,5 Millionen Einwohnern dann 1970 bis 1970 1 Million ausländische Arbeitskräfte und deren Familien im Land hat. Und das ist schon eine keine geringe Zahl. Und da beginnen die Debatten um die Frage, wie man jetzt diese Einwanderung, die eigentlich niemand geplant hatte, wie man die gestaltet und wie man die gut gestaltet. Und aus dieser Debatte sind ganz unterschiedliche Dinge entstanden und eben nicht nur die Seite, die sozusagen Einwanderung kapitalisiert politisch und seitdem damit in so einer Dauerproblembewirtschaftungsspirale politisiert, wie man hier in der Schweiz sagt, und auch politisch Kapital schlägt, sondern eben auch eine ganze Zivilgesellschaft, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie aus diesen, ja, ehemals fremden Menschen dann auch Mitmenschen werden und was die eigene Gesellschaft dafür auch leisten muss und auch, wo sie in Vorleistung treten muss und wo wer welche Erwartungen haben kann. Und wenn man die Geschichte so schreibt und genau zuhört und das verfolgt, ist das eine Geschichte, die eben nicht einfach eine Ausgrenzungsgeschichte ist, sondern die auch viel mit Öffnung zu tun hat, die viel mit Möglichkeiten zu tun hat, die Menschen in der Schweiz auch erstritten haben für diese Einwanderungssituation. Und das hat mich überrascht, das hatte ich so nicht sagen, erwartet in diesen heiß laufenden Anti-Einwanderungsdebatten in den 2010ern. Und das hat mir dann auch in vielerlei Hinsicht sicherlich die Augen geöffnet.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also ich kenne das ja selber auch so ein bisschen, denn ich war lange in Australien, fast 10 Jahre. Und die Schweiz denkt man ja immer, das ist so ein kleines Deutschland. Und naja, Australien, die sind auch nicht so anders als wir. Aber wie du sagtest, man muss schon lernen trotzdem, wie so eine Gesellschaft doch anders tickt, auch wenn sie gar nicht so groß anders ist. Und gerade in der Schweiz finde ich es eben spannend, dass man in Deutschland ja immer, wenn man Migration denkt, dann denken wir jetzt Syrer oder Nordafrikaner. Aber wenn die Schweizer an Ausländer denken, dann sind das halt ganz viele Deutsche, weil ja sehr viele Deutsche da auch hingehen. Und da werden wir dann, sage ich mal, so angeguckt, wie manche von uns vielleicht eben auf die Ankömmlinge hier gucken. Also auch spannender Perspektivwechsel.
Ich sage immer,
Was?
ich bin in der Schweiz übrigens zum Deutschen geworden. Das ist so. Also in Deutschland habe ich mich eher, wurde ich nicht und habe ich mich auch nicht so uneingeschränkt als Deutscher identifiziert. Die Chance hatte ich sozusagen gar nicht unbedingt. Aber als ich dann in die Schweiz kam, wo dann gerade vor allen Dingen die Sprache sehr viel zählt, gerade wenn man sozusagen zum Bildungshintergrund kommt und dann gestochen Hochdeutsch spricht, dann ist das dann tatsächlich viel wichtiger, als dass der Herr dann Esbangisi heißt und dunkle Haare hat. Wenn ich also die Chance hatte, den Mund aufzumachen, galt ich vor allen Dingen als Deutscher. Und das hat mich ziemlich verwirrt am Anfang. Aber auch den Spiegel vorgehalten, ne? Dass man manchmal mit seinen Identitätsbildungen ja durchaus sich da Freiheiten genehmigt, die dann die Außenperspektive und gewisse soziologischen Tatsachen gar nicht erlauben. Und in dem Sinne bin ich auf eine Art Deutscher geworden. Durch diese Erfahrung und habe auch meine anfängliche, muss ich zugeben, so ein bisschen Häme auch gegenüber meinen Kolleginnen aus Deutschland, wo ich gesagt habe, so, jetzt seht ihr mal, wie das ist. Dann auch abgelegt, spätestens dann, als ich selber auch handgreiflich angegriffen worden bin auf der Straße, als ich Hochdeutsch gesprochen habe, als Deutscher. Das ist mir in Köln dann in den Jahren vorher nicht so passiert, muss ich sagen. Also das waren sehr hitzige Zeiten, wie gesagt, rund um diese sogenannte Masseneinwanderungsinitiative. Ja, auch in gewisser Hinsicht auch das Vorbild für Brexit war übrigens. Und aus der heraus ist eben einerseits dieses Forschungsprojekt entstanden, das dann so anders rauskam, als ich mir das so vorgestellt hatte. Und andererseits war es mir wichtig, als Historiker auch immer Teil der Gesellschaft zu sein und zu schauen, wie man das Wissen auch einbringt. Und dann haben wir mit Kollegen auch einen Think Tank gegründet, parallel. Sogenannte Institut Neue Schweiz, auch ein bisschen frech, ne, von diesen Ausländern so ein Institut zu gründen. Aber tatsächlich mit einem Anspruch zu sagen, ja, also man kann Migration gut oder schlecht finden. Man kann diese ganze Einwanderungssituation unterschiedlich bewerten, und das tun Menschen ja auch. Aber eine Sache kann man nicht tun. Zumindest wenn man sozusagen auf den Werten steht, die auch in der Schweizer Verfassung drin sind, also Demokratie, Freiheit, soziale Gerechtigkeit, all diese Dinge. Nämlich so zu tun, als wäre die Situation, die Gegenwart, in der wir sind, in der Zeit zurückdrehbar. Als könne man 60 Jahre, 50 Jahre Einwanderung einfach wieder rückgängig machen. Also wir hatten so den Anspruch, eine Art pragmatische und realistische Perspektive auf die Gegenwart zu entwickeln, die rauskommt aus diesem heiß laufenden Maschinen, die sich ja in der Medien und in der politischen Landschaft sich so etabliert haben, wo klar ist, wenn es um Migration geht, ist man entweder dafür oder dagegen. So, aus meiner Sicht entspricht das tatsächlich gar nicht unbedingt auch dem, was sich so in migrantischen Communities diesbezüglich widerspiegelt. Auch wenn es immer mit diesem Repräsentationsanspruch häufig dann kommt, zu sagen, Migration ist zum Beispiel eine Bereicherung. Vielen redet, würde sagen, na nein, Migration hat mein Leben komplizierter gemacht, Migration hat mein Leben anstrengender gemacht. Vielfalt ist auch nicht immer nur eine einfache Angelegenheit, schon in der eigenen Familie nicht, wenn es um Mehrsprachigkeit geht. Und es ging also darum, diesen ganzen auch Widersprüchlichkeiten und Spannungen, die aus dieser im Großen und Ganzen ja ungeplanten Einwanderung, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, entstanden sind, denen mal auch eine Sprache zu geben, den Ausdruck zu verleihen und dann zu sagen, okay, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir eine demokratische Gesellschaft sein wollen, dass wir eine freiheitliche Gesellschaft sein wollen, die soziale Gerechtigkeit ernst nimmt, was machen wir jetzt damit eigentlich? Und da mal mit einer Frage zu starten und nicht mit, ich weiß die Antwort, das war eigentlich die Idee hinter diesem Think Tank und der Name. Für diesen Ansatz, den haben wir uns ein bisschen aus Deutschland importiert, aber umgedeutet, nämlich postmigrantisch. Das ist der erste postmigrantische Think Tank. Und wie das so häufig ist, man nutzt Begriffe und dann verbreiten die sich und dann kriegen sie ganz andere Bedeutung.
Genau, das ist dann der Wechselbezug Sprache, Denken, Wissen, Handeln, nennst du das in deinem Buch. Magst du das vielleicht noch mal kurz ein bisschen erklären, was du damit meinst?
Genau, also Man kann natürlich an allen möglichen Orten als Historiker und Historikerin einsteigen in so eine große Frage. Aber tatsächlich sozusagen die Motivation zu meinem Buch war der Wunsch, verstehen zu wollen, wie wir in diese Situation reingeraten sind. Dieses im Titel steht nicht Einwanderungsland, ist nicht in Klammern. Also wir sind sozusagen Einwanderungsgesellschaften, ungeplant, zum Teil wider Willen, aber auch unsicher. Und das gilt ja genauso für Deutschland wie für die Schweiz auf eine Art. Und wie wir da reingekommen sind und was das mit der Gesellschaft gemacht hat, das war sozusagen meine Ausgangsmotivation. Und nun bin ich halt einfach von Haus aus Wissenschaftshistoriker und kann dann halt auch nicht viel anderes. Also habe ich auch geschaut, inwiefern Wissenschaft hier eine Rolle gespielt hat. Und das liegt in dem Sinne auf der Hand, weil ja die zwei zentralen Begriffe in diesem öffentlichen Diskurs, nämlich Migration und Integration, erstmal wissenschaftliche Nerdbegriffe sind. Also das waren ja keine Alltagsbegriffe, wo es ist wie Otto Normalverbraucher in den 60er Jahren rumgelaufen ist und gesagt hat, so jetzt müssen wir über Migration reden. Migration, und das war eben das Erstaunliche, war Begriffe, die aus den Fachwissenschaften kommen, ganz konkret der Soziologie. Und wenn man in den 60er Jahren auf die Straße gegangen wäre und gesagt hätte, ich schreibe jetzt ein Buch zu Migration, dann hätten in deutschsprachigen Kontexten wohlgemerkt, nicht im Englischen und auch nicht im Französischen, aber in deutschsprachigen Kontexten und Ländern hätten Leute gedacht, ich schreibe ein Buch über Vogelkunde. Oder ja, also Ornithologie bestenfalls, und Integration kannte man als Begriff entweder aus dem europäischen Kontext, europäische Integration, oder USA, Integration, also sozusagen die ganze sogenannte Rassenfrage der 60er Jahre. Aber ansonsten für die Frage der Einwanderung in einigen Ländern war das überhaupt kein Begriff, der bekannt war. Und für mich war einfach erstaunlich, wie kann es sein, dass zwei Begriffe, die noch vor 60, 50 Jahren, eigentlich bis zu den 80er Jahren, im Alltag überhaupt nicht verbreitet waren. Wie konnten daraus Begriffe werden, ohne die wir uns die Welt eigentlich gar nicht mehr vorstellen können? Ohne die wir uns Gesellschaft nicht mehr denken können? Von der Menschen träumen, im Guten wie im Schlechten, Ängste damit verbunden sind, Identitäten mit verbunden sind, all diese Dinge. Und das war für mich natürlich erstmal als Wissenschafts- und Wissenshistoriker, also jemand, der die Frage nachgeht, wie wird Wissen produziert und wie verbreitet sich und etabliert es sich in der Gesellschaft und wie verändert es Gesellschaft, war das für mich ein total erstaunlicher Befund. Und als jemand, der sozusagen selber als Bürger unterwegs ist, war ich total konsterniert, weil einen Teil der Geschichte hatte ich ja erlebt, aber ich habe diesen begrifflichen Wandel gar nicht sozusagen in meiner Wahrnehmung abgespeichert. Und das war sozusagen mein Einstiegspunkt. Und die Frage, die daraus für das ganze Buch folgte, wie kam es dazu, dass diese Begriffe aufkamen und in der Gesellschaft übernommen worden sind? Mit welchem Zweck haben unterschiedlichste Kontexte, angefangen von den Kirchen, über Gewerkschaften, Behörden, Schulen, Bildungswesen, Medien, diese Begriffe übernommen? Warum? Was konnte man mit ihnen anders sagen als vorher? Und wie hat es Handeln verändert? Wie hat es unsere Wahrnehmung verändert, unsere Perspektive? Und die These war natürlich dahinter, dass das nicht einfach nur andere Wörter für dieselbe Sache sind. Wir haben natürlich vorher schon von Einwanderung gesprochen, und Ausländer gab es auch schon, und Auswanderung auch schon. Das sind keine neuen Wörter. Aber Migration und Integration halt schon. Und die These war eben, dass das nicht nur eine Veränderung von Buchstaben ist, sondern dass damit verbunden so eine Tiefenstruktur sich gewandelt hat in der Art und Weise, wie wir Gesellschaft sehen und vor allen Dingen auch unsere Gesellschaft im globalen Zusammenhang sehen. Und ja, hätte ich daneben gelegen, wäre es nicht zu der Habil gekommen und es wäre auch kein Buch entstanden, sagen wir so. Aber jetzt sind 500 Seiten, auf denen ich das ausführe, die natürlich, klar, es ist ein wissenschaftliches Buch, es ist eine Habilitation. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, nicht sozusagen ein historisches Sachbuch zu machen, weil mir es wichtig war, auch da wirklich solide Grundlagenforschung zu leisten mit all den Angaben in den Archiven und Quellen, wo dann andere auch drauf aufbauen können. Das ist ja auch wichtig. Aber gleichzeitig habe ich halt versucht, immer auch andere Formate zu finden, dieses Wissen dann doch sehr einfach zu vermitteln, aber eben nicht alles in einer Lösung. Ne? Nicht so der All-in-One-Drucker, sondern das ist die wissenschaftliche Seite und gleichzeitig gerade auch über den Think Tank, aber auch in Vorträgen, Medienauftritten, Projekten und so weiter, eigentlich immer wieder das zurückzubinden an die sehr einfache Grundfrage. Wie sind wir da hingekommen, wo wir sind? Was hat das mit uns gemacht? Und was sind sozusagen die Chancen und Risiken, die in der Situation liegen? Bei einer Gesellschaft, die, und das ist sozusagen der große Wandel, der stattgefunden hat, die einerseits sich auf demografischer und sozialer und ethnischer Ebene sehr tiefgreifend verändert und pluralisiert hat. Jetzt pluralisiert nicht verstanden als eine Wertung, sondern einfach mal als Beobachtung. Ja, Menschen sprechen sehr viel mehr unterschiedliche Sprachen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Lebenskonstellationen. Und wir sehen, dass das ja nicht nur was mit Einwanderung zu tun hat, sondern das ist eine allgemeine Entwicklung seit den 70ern, zu der auch Einwanderung beigetragen hat. Und andererseits, der andere große Wechsel ist, dass wir zu einer Gesellschaft geworden sind, wo das Thema Migration von einem Randthema, von etwas, über das man sich so eben an den Rändern auseinandergesetzt hat, zu einem zentralen Thema geworden ist, über das sich Gesellschaft über sich selbst verständigt. Das meine ich mit dem Begriff postmigrantische Gesellschaft. Postmigrantische Gesellschaft ist eine, die sich A, durch Einwanderung verändert hat, so auf einer sozialen Ebene, und B, eine Gesellschaft, die sich um den Streit um Migration konstituiert. Also das Streiten um Migration ist so eine Art, ich nenne das kollektive Ersatzvergesellschaftung geworden. Warum Ersatz? Weil natürlich der Streit um Migration viele zentrale Aspekte, um die sich unsere Gesellschaft dreht, immer imaginär so nach außen verlagert. Ja, also wir sind in einer Zeit, wo sich die Geschlechterverhältnisse verändern, wo es unterschiedliche Ansprüche ist. Mache ich das zu einem Migrationsthema, dann ist das wieder außerhalb der Gesellschaft. Wir reden über Zukunftsaussichten, etwa bei der sozialen Versicherung. Rente, Migrationsthema. Außerhalb. Also Migration hat wie so eine Funktion erfüllt im öffentlichen Diskurs, sehr zentrale Aspekte dessen, wie sich die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten verändert und die Fragen, die daraus resultiert sind, immer in so ein imaginäres Außen hinaus zu verlagern. Und in ein Außen, das eben geprägt ist von sehr grundlegenden Widersprüchen und Aporien. Und das ist auch toll für Medien und Politik, weil Aporien lassen sich so schlecht lösen und wenn sie sich nicht lösen lassen, kann man sie eigentlich Dauerprobleme bewirtschaften. Das ist perfekt. Und das sind so zwei Aspekte dieses Migrationsthema, die es sozusagen dafür prädestiniert haben, zunehmend vom Rand ins Zentrum gesellschaftlicher Debatten zu rücken. Und das ist das, was ich in dem Buch versuche nachzuzeichnen, wie das seit den 60ern passiert, am Beispiel der Schweiz. Aber wer das aus deutscher Sicht liest, wird sehen, dass das sehr ähnlich ist. Ja, man muss die Namen, Städte und einzelnen Figuren kann man quasi dann sozusagen unscharf lesen, aber die großen Entwicklungsschritte sind sehr, sehr ähnlich. Zum Beispiel die ganzen Debatten um Gastarbeit. Ne? Also auch Deutschland hatte diese Zeit des Wirtschaftswachstums nach dem Zweiten Weltkrieg, ein bisschen später als die Schweiz, weil die Schweiz kam ja unzerstört aus dem Zweiten Weltkrieg. Da ging das sehr früh los. Deswegen sind hier die Debatten immer so ein bisschen früher. Aber auch hier erlebt man, dass man den Wirtschaftsboom will, man will Wohlstand, man will zur Mittelschicht gehören, man will diese Jobs nicht mehr machen. Man ist nicht mehr bereit, gewisse Löhne zu akzeptieren. Und da braucht es einfach ausländische Arbeitskräfte en masse, um diesen Wohlstand zu generieren. Und auch hier war nie geplant, dass daraus Einwanderung wurde. Und auch hier wurde es Einwanderung. Nicht bei allen, der großen Mehrheit aller Menschen, die im Zuge dieses sogenannten Gastarbeitersystems nach Deutschland in die Schweiz kamen, sind zurückgegangen, tatsächlich. In dem Sinne hat das System auch in gewisser Hinsicht funktioniert. Aber ein relevanter Teil eben nicht. Und in diesem Kontext entstand die Frage, was machen wir jetzt mit dieser ungeplanten Einwanderung? Und die alte Antwort war Assimilation, Unterordnung, also Subordination. Die Ausländer müssen unsichtbar werden, neutral werden. Also sozusagen auch in der Art, wie sie sind, eigentlich nicht wahrnehmen beim Wahr, sozusagen eingleiten in die Gesellschaft. Dieses alte Assimilationsbild, das ja auch eine lange Geschichte hat. Aber wir sind in den 60ern, wo eine ganz neue Form, Gesellschaft zu denken, auch in den modernen Gesellschaften Fuß fasst, wo Bürgerschaft immer auch breiter auch als Teilhabe an Wohlstand, an politischen Strukturen, an sozialen Strukturen gesehen wird. Und in diesem Kontext die Soziologie an Bedeutung gewinnt. Und die Soziologie bringt diesen Begriff der Integration ins Spiel, der eben nicht meint individuelle kulturelle Anpassung, sondern strukturelle Teilhabe. Bürgerinnen und Bürger einer Gesellschaft müssen die Möglichkeit haben, an funktional differenzierten modernen Gesellschaften teilzuhaben, über Arbeit, über Recht, über Bildung, So, und das ist ein ganz anderer Blick als Gesellschaft, als wir sind eine kulturelle Einheit und jeder Neue muss sich sozusagen anpassen. Und diese zweite Sicht, diese strukturfunktionalistische Sicht, geht eher davon aus, dass eine Gesellschaft Teilhabemöglichkeiten eröffnen muss. Und wenn die Leute dann in der Lage sind, gleichberechtigt arbeiten zu können, am Recht, an der Bildung, am Wohnungsmarkt und so teilhaben zu können, dann werden die sich über die Zeit, werden die sich sowieso sozusagen an die zentralen kulturellen Normen anpassen. Wobei es hier nicht um Folklore geht. Es geht nicht darum, was essen die? Pizza oder Döner oder was auch immer. Sondern tragen sie die Werte, auf denen die moderne Leistungsgesellschaft basiert. Das ist damit gemeint. Ja, und da gibt es immer häufig auch bis heute Verwirrungen, was mit kulturellen Anpassungen meint. Das sind eigentlich die Leitwerte einer Gesellschaft, die auf Lohnarbeit funktioniert und auf der Idee von sozialer Mobilität zum Beispiel. Eben, und da kommt dieser Begriff der Integration und seitdem streiten wir uns eigentlich um diese zwei Vorstellungen, bis heute. Ja, also bis heute ist das in dieser Polarität mit allen Nuancierungen, ob das in der Schweiz ist, ob das in Deutschland ist, ob das in England ist oder Belgien oder Niederlande oder Frankreich, das sind die Pole. Und die Pole sind vor 50, 60 Jahren sozusagen markiert worden und seitdem bewegen wir uns in diesem Denk- und Diskussionsraum und Handlungsraum mit immer wieder neuen sozusagen Interventionen, die reinkommen. Etwa nach der Weltwirtschaftskrise Mitte der 70er verliert das Thema Gastarbeit in dem Sinne an Bedeutung. Man stellt fest, dass das Wirtschaftswachstum eben doch nicht unendlich so weiterläuft und dass man.
Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf ko-fi.com/vorpolitisch gehen und spenden. Das ist ko-fi.com/vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank.
Also, wir haben dann Mitte der 70er Jahre die Wirtschaftskrise, Rezession, wo einfach klar wird, dass diese Art von Wachstum der sogenannten goldenen Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg so gar nicht dauerhaft weiterläuft. Seit 68 bahnt sich das an. Diese Idee der modernen Gesellschaft der 60er Jahre kommt an unterschiedlichen Formen einfach in eine Krise. Und ein Ort, wo sich das äußert, ist, dass zunehmend eigentlich alle Industrieländer in Europa ihre Zulassung für Arbeitskräfte eigentlich wieder einschränken. Und das passiert. Und andererseits kommt wieder eine neue Episode von Einwanderung, die auch wieder keiner geplant hatte, womit keiner gerechnet hat. Um 1980 rum hat man ein ganz neues soziales Phänomen. Es gab zwar vorher Flüchtlinge, sehr viele sogar. Etwa auch in der Schweiz wurden Kontingentflüchtlinge aus Ungarn aufgenommen, aus der Tschechoslowakei. Aber was es nicht gab bis Anfang der 80er, waren sogenannte Asylbewerber. Wo ist der Unterschied? Kontingentflüchtlinge sind Flüchtlinge, die nach dem sozusagen Genfer Konvention als Flüchtlinge irgendwo auf der Welt angesehen werden. Und dann gibt es über die Institutionen der internationalen Ordnung, der UNO, dann eine Anfrage, wer übernimmt diese Flüchtlinge? Und dann sagen die Staaten, ja, Schweiz zum Beispiel, wir übernehmen 12.000 Ungarn. Und dann kommen die ins Land und die haben sofort Asyl. Die stellen hier einen Asylantrag. Also, wir haben das ja jetzt auch rund um die Frage Aufnahme von Ukrainern und Ukrainerinnen auch gesehen. Also, lange Zeit war das sozusagen der Modus operandi im Flüchtlingswesen, dass Länder Flüchtlinge aufnehmen und ihnen dann pauschal, sozusagen in einem gewissen Kontingent, den Asylstatus und damit auch den Flüchtlingsstatus zuweisen. Jetzt ist aber so, dass in den 80er Jahren mit der Wandel der Mobilität, ne, also Flüge werden erschwinglich, der globalen Kommunikation und auch der sozusagen, wir sprechen ja von der Globalisierung, der zweiten Globalisierungswelle, die in den 70ern dann einsetzt, immer mehr Menschen aus nicht-europäischen Ländern, sagen auf eigene Faust, etwa in die Schweiz kommen, etwa nach Bern und dort dann zur Polizeiwache gehen und sagen, so, ich bin da. Und ich stelle einen Antrag auf Asyl. Das war vorher vernachlässigbar an zahlenmäßig, diese Art von Gesuchen. Und das ist ein neues Phänomen, mit dem niemand in Deutschland oder in der Schweiz gerechnet hatte, auch wieder ungeplant. aber zahl immer mehr Menschen das tun. Und dieses Phänomen läuft sozusagen der ganzen Gastarbeiterdebatte den Rang ab in den 80ern. Also das Asyl wird zum Streitgegenstand politisch, wird entdeckt als Thema, sowohl einer Medienlandschaft, die sich privatisiert, die sozusagen neue Umsatzthemen sucht. Das ist ja in Deutschland auch, ne? Also privaten Medien, Privatisierung der Medien 80er Jahre, aber auch in der Schweiz. Einer Rechten, die mit den Fremdarbeitern also sozusagen den Gegner verloren hat. Aber auch einer Zivilgesellschaft, sozusagen, sich da auch ein eigenes Betätigungs- und Engagementfeld findet. Und wir haben in der Schweiz dann tatsächlich seitdem dieses permanente Streiten darum, ob Verschärfung Asylrecht oder Öffnung und Erweiterung des Flüchtlingsstatus. Und das ist sozusagen, was läuft bis heute. Auch wieder so eine Spur, hat keiner mit gerechnet. Und die Art und Weise, wie wir darüber reden, hat sich dann verändert. Ging es vorher in den 60ern vor allen Dingen um die Frage von Strukturen, ja, Arbeit, Bildung, also wirklich das, diese Dinge der 60er, geht es in den 80ern immer mehr um kulturelle Unterschiede, kulturelle
Genau,
Identität.
das wollte ich nämlich dann auch noch fragen, weil du schreibst ja in deinem Buch von dem Cultural Turn und weil du vorhin gesagt hast, es geht gar nicht so sehr um diese Kulturfrage, also ne, was ist der oder was ist da nicht, Döner, Pizza, Bratwurst. Jetzt spreche ich wieder so ein bisschen aus meiner anekdotischen Erfahrung, ja, also um in Australien unter den Australiern anerkannt zu werden, gehört natürlich dazu, dass man sich da ein bisschen anpasst, ja, also dass man am Anzac Day eben ein Barbecue mit Freunden veranstaltet, dass man das Democracy Sausage genießt am Unabhängigkeitstag, solche Geschichten, ja. Das klingt irgendwie albern und banal, aber irgendwie gibt das ich sag mal, den Einheimischen irgendwie so das Gefühl, der Neue, der will auch hierher gehören. Ist das dieser Cultural Turn? Kann man sich das so vorstellen, dass man so ein bisschen als derjenige, der da ist, man sagt ja immer, die fühlen sich fremd im eigenen Land, dass da ja so ein bisschen Urängste sind.
Ja, ich würde sagen, das, was du jetzt beschrieben hast, ist eigentlich die klassische Vorstellung, die es ja auch in den 60ern gab. Also dieses assimilatorische, Menschen kommen und die passen sich an, die zeigen damit auch ihre Bereitschaft. Und das ist dann zunehmend sozusagen zu einem Zerrbild geworden, was eine zivilgesellschaftliche Bewegung für Integration eher der Rechten und der Fremdenpolizei zugeordnet hat. Ja, also ihr wollt den Leuten sozusagen ihre Kultur nehmen. Tatsächlich ist es ja so, wenn man mit Leuten redet, die einwandern, im Großen und Ganzen, die meisten sind sich sehr bewusst, dass sie sich in vielen Teilen anpassen wollen, anpassen müssen. Das ist ja erstmal auf so einer Common-Sense-Ebene überhaupt gar kein Aufreger. Leute wissen das, ja. Sie wissen ja, dass sie in eine andere Gesellschaft kommen, die andere auch kulturelle Ausdrucksformen hat. Problem wird es dann, wenn es einerseits entweder als sozusagen mit so einem Ausrufezeichen, du musst dich jetzt anpassen. Und wenn du das nicht machst, dann. Dann bekommt das so einen Wert, wo dann Leute auch sagen, also nee, also jetzt, also ne, lassen wir das mal. Ich spreche immer von der Assimilation mit kleinem A, die wir dauernd machen, weil wir einfach soziale Wesen sind, die sich dauernd anpassen. Ohne das gäbe es ja gar keine Mode. Also Anpassung ist ja nichts Schlimmes, sozusagen. Und die Anpassung mit einem großen A, wo es eigentlich um was anderes geht, wenn das jemand sozusagen so formuliert. Und die Gegenbewegung gesellschaftlich war, hört auf, von Anpassung zu reden, das ist überhaupt nicht relevant. Wir müssen nur unsere Strukturen öffnen, die Leute werden sich dann schon irgendwann anpassen, wenn wir ihnen nur die Chancen geben. Und dieser zweite Teil gewinnt in der Schweiz und in Deutschland ab den 80er bis 90er Jahren auch institutionell immer mehr an Gewicht. Also der Gang durch die Institutionen, das ist ja sozusagen auch im Zuge von 68, immer stärker diese Positionen auch durchaus etabliert werden. Und in den 80ern nochmal einen anderen Dreh kommen, in dem Sinne, als dass man jetzt tatsächlich auch Einwanderer aus nicht-europäischen Ländern hat, die von sich aus jetzt sagen, liebe Leute, eure strukturelle Integrationsperspektive reicht uns nicht. Das ist der Punkt. Das ist eben sozusagen das, was mich an dem Buch auch erstaunt hat, ist, es sind die Flüchtlinge etwa aus Vietnam und Laos, die sagen, wir wollen in unserer kulturellen Eigenheit wahrgenommen werden. Bitte redet drüber. Ja, und da sind natürlich sozusagen die zivilgesellschaftlichen Kontexte, die eigentlich nicht über kulturelle Unterschiede reden wollten, erstmal von den Kopf gestoßen. Sondern die wollen darüber reden, sagen, wenn ihr unsere Eigenheiten nicht versteht, werden wir es nie schaffen, uns hier integrieren zu können. Ihr müsst wissen, wer wir sind. Hört uns zu. Und Dann kommen auch die wissenschaftlichen Disziplinen ins Spiel, Pädagogik und Psychologie und Ethnologie, das sind jetzt anderes, nicht mehr die Soziologie. In den 80er Jahren, die sagen, genau, Sie haben recht, weil für diesen sehr schwierigen Prozess der Integration müssen die Leute in ihrer kulturellen Identität gestärkt werden. Das ist so ein anspruchsvoller Prozess, Teil einer anderen Gesellschaft zu werden. Wenn wir denen von vornherein ihre kulturelle Identität wegnehmen wollen, dann scheitern sie in diesem Prozess. Und das ist sozusagen der Anfang der ganzen interkulturellen und multikulturellen Debatte in der Wissenschaft. Und das Ganze läuft auf der Ebene des wissenschaftlichen politischen Diskurs eben sehr polarisiert. Und in der Lebenswelt natürlich, wie immer, sind die Dinge komplizierter und es gibt von allem etwas. Und in allem stecken auch Chancen und Risiken. Ne? Also einerseits ist es sicherlich so, und da kann ich mich selber daran erinnern, dass auch die Frage der Möglichkeit, seine eigene auch kulturelle Identität äußern zu können, in dem Fall zum Beispiel mal beim Vater, iranische, total wichtig war, um sich in dieser Situation der Einwanderung, der Fremdheit auch sozusagen so sehr auch als Person stabilisieren zu können, dass man das überhaupt kann, sich zu integrieren. Also wir haben auch ganz viele persische Feste gefeiert, iranisches Neujahr. Und das war wirklich auch für die eigene Identität, auch für mich total wichtig, um zu sagen, hey, ich bin auch hier, ich bin nicht nur so ein Ausländer, ich bin nicht einfach defizitär, sondern ich habe auch was wert ist. Ich habe eine Kultur, die was wert ist. Ja, also das ist tatsächlich, würde ich sagen, ist nicht zu unterschätzen. Aber es ist immer eine feine Linie und die Debatten fangen eben dann insbesondere Ende der 80er dann an, in der Schweiz, aber auch in anderen europäischen Ländern. Was sind jetzt die kulturellen Differenzen, die sozusagen gar nicht mehr integrabel sind? Also wo sind die Grenzen dessen? Also ein iranisches Neujahrsfest zu feiern, okay, das war jetzt überhaupt nicht dramatisch. Also warum muss man sich da anpassen? Warum sollte man aufhören? Ich mache das jetzt selbst, obwohl meine Kinder sozusagen nur noch ein Viertel iranisch sind, feiern wir immer noch Neujahr, zusammen mit Ostern. Wir haben da so einen Hybrid draus gemacht. Da hat die Forschung wirklich festgestellt, die Idee, dass mit struktureller Integration recht bald eigentlich diese kulturelle Vielfalt verschwindet, dass das so nicht stimmt. Das hat man zuerst in den USA festgestellt und dann auch später in Deutschland. Die Frage ist jedoch, auf welcher Ebene ist das relevant für Identitäten? Und was hat das und wie verbindet sich das mit der Teilhabe an Gesellschaft? Also ich würde sagen, bin in strukturell in vielerlei Hinsicht gut integriert, sprachlich von den Werten und feiere trotzdem iranisches Neujahrfest und spreche auch weiterhin Persisch. Ich glaube, das ist die Realität bei sehr, sehr vielen Einwanderern und ich glaube tatsächlich, die ist unproblematisch. Und ich glaube, wenn man das problematisiert, schafft man eher Schwierigkeiten. Aber gleichzeitig gibt es auch Grenzen dessen, wo man tatsächlich dezidiert für streiten muss, sagen wir so. Also das geht nicht. Und diese Debatte fängt Ende der 80er, Anfang der 90er in der Schweiz, dann in Deutschland und anderswo an, unter dem Schlagwort multikulturelle Gesellschaft. Da geht es tatsächlich um den Streit, wo ist denn jetzt die Grenze von dieser kulturellen Vielfalt, was geht nicht mehr in der Gesellschaft? Und ein Streitthema seitdem bis heute ist der Islam. Ja, also das ist sozusagen der Paradefall, an dem das diskutiert wird, insbesondere dann nach 89, also der Fatwa von Ayatollah Khomeini gegen Salman Rushdie, was ja sozusagen das erste transnationale Ereignis war, wo dann die Bücher verbrannt worden sind von Birmingham bis nach Indien. Wegen Gotteslästerung und Khomeini sozusagen allen Muslimen freigestellt hat oder sozusagen als Auftrag mitgegeben hat mit dieser Fatwa, Salman Rushdie zu ermorden. Und dass diese langen Linien, auch wenn wir sie uns nicht mehr daran erinnern, bis heute relevant sind, sehen wir auch anhand des Anschlags auf Salman Rushdie, der erst vor kurzem stattgefunden hat, dem auf dem einen Auge erblindet ist. Ne? Und diese Debatte rund um den Islam, wo sind die Grenzen? Werden in unseren Gesellschaften geführt von dem Hintergrund dieser Polarisierung zwischen bist du für oder gegen kulturelle Vielfalt, bist du für oder gegen Migration, bist du für oder gegen Integration? Und mein ganzes Argument ist es, dass wir da uns in so eine polarisierte Debatte reinmanövriert haben. Aber wenn wir dann auf den Alltag schauen, einerseits die Dinge viel nuancierter sind und andererseits aber auch die Sicht sich klärt, weil auch in migrantischen Communities, wenn man mit Leuten redet, sehr, sehr klar ist, wo es auch ein Bestreben gibt, wirklich auch diese eigenen kulturellen Identitäten zu wahren und andererseits aber auch ein Bewusstsein dafür in den migrantischen Communities, wo wir hier mit großen Risiken zu tun haben, etwa bei dem ausbreitenden Einfluss von islamistischen Akteuren. Da muss man sozusagen einfach den Leuten auch zuhören und sehen, dass sich da was tut, was dann in dieser polarisierten Debatte einfach nur auf die Position abgebildet wird. Anstatt,
Ja, und
genau.
genau, und also das finde ich halt auch spannend, denn mir kommt es da auch so ein bisschen vor. Also zum einen habe ich ja die 90er, also ich bin ähnliches Baujahr wie du, 79. Insofern so Anfang 90er, das ist ne, Erstpolitisierung, sage ich mal so, also diese Jugendjahre. Mir kommt es aber halt auch so vor, wie du sagtest, ne, das wird auf zwei Pole reduziert. Und jetzt bin ich ja auch mit einer Ausländerin verheiratet, die hat auch noch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Und im Freundeskreis sehr viele Ausländer, also auch Leute, die hier noch nicht fest angekommen sind, auch gar nicht wissen, ob sie nicht vielleicht doch wieder gehen. Und wie du sagtest, da wird sehr nuanciert diskutiert, gestritten. Die Leute sind nicht ein Block, haben natürlich unterschiedliche Meinungen. Ja, also gerade die Leute, die über Arbeitsmigration nach Deutschland kommen, haben oft, sag ich mal, keine guten Worte für diejenigen, die über das Asylsystem kommen, zum Beispiel. Die sind da oft sehr viel härter in dem Urteil, als ich das wäre. Jetzt habe ich aber das Gefühl, es gibt da eben, wie gesagt, auch auf der ein Teil der Gesellschaft in Deutschland, der will diese Debatte einfach nicht führen, weil der so hart auf sein Ich bin dafür und wer auch nur in irgendeiner Form Kritik übt, der ist dagegen zeigt. Ist das die Folge, die wir heute noch sehen von diesen Debatten, von dieser Polarisierung?
Genau, das wäre sozusagen genau dieser Migrationskomplex. Der Komplex heißt ja sozusagen zwei Dinge. Einerseits so ganz banal küchenpsychologisch zu sagen, wir haben uns da sozusagen ein Thema, wo wir vieles ausblenden, etwa auch und auch vergessen. Wir vergessen sozusagen, wie wir eigentlich dahin gekommen sind, dass wir so viel über Migration streiten. Und weil wir das tun, drehen wir uns die ganze Zeit im Kreis. Also merkt man, die Migrationsdebatten klingen immer gleich, die dann immer wieder neu kommen, immer wieder mit neuen Episoden, aber immer wieder gleich. Das ist die eine Dimension. Die andere ist komplex, heißt wirklich ein Komplex von Institutionen, Diskursen, Akteuren, also so auf einer wissenschaftlichen Ebene, das sehr sozusagen sich etabliert hat, wo so Routinen, Handlungsroutinen und Diskursroutinen entstanden sind, die die Grundlage dafür bilden, warum die Diskussionen eigentlich immer ähnlich geführt werden. Und da ist tatsächlich diese Polarisierung total entscheidend gewesen. Das hat dieses Feld organisiert. Also ich sage es mal ganz banal, Migration als Bedrohung oder Migration als Bereicherung? So, diese Polarität organisiert, wie wir darüber streiten und reden. Und wie du das sagst, das ist total auch mein Anliegen, wenn ich sage, das Postmigrantische hat eben noch diese zweite Dimension zu sagen. Wenn ich von der postmigrantischen Gesellschaft rede, rede ich von einer, die viel differenzierter, viel nuancierter, viel, aber auch ambivalenter und spannungsreicher ist, sobald man bereit ist, sich die soziale Realität anzuschauen. Da muss man halt eben bereit sein, diese einfachen Schwarz-Weiß-Brillen zu überwinden. Und auch den Stimmen Gehör zu schenken. Und das Problem ist ja, dass sozusagen hüben wie drüben, ja, man ja eigentlich nur den Stimmen Raum gibt, die das wiedergeben, was in diese Polarisierungsdebatte passt. Also einerseits kriegen ja Stimmen von Ausländern Gehör, die dann auch sagen, ja, stimmt, also ich als Ausländer weiß, dass Ausländer ein Problem sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dann die Leute sagen, ja, ich als Ausländer weiß, wir werden hier massiv rassistisch diskriminiert. Also Deutschland ist und Schweiz, das sind rassistische Länder. Und die kriegen dann Gehör. Und das sind Minderheiten. Das sind Minderheiten in dieser postmigrantischen Realität, die überrepräsentiert sind, nur deswegen, weil sie in dieses Spiel passen. Und damit kann man heute Karrieren machen. Damit kann man Bücher verkaufen. Das sind ganze Ökonomien, die da dran liegen. Aber wenn man dann sich die Mühe macht, tatsächlich in die postmigrantischen Lebenswelten reinzugehen, ich rede gar nicht mehr von migrantischen Communities, weil die Grenzen so fließend sind. Das, was du gesagt hast, verheiratet mit, Freunde mit. Also ich will das gar nicht mehr so trennen. Es gibt so die einheimischen immigrantischen Communities, weil das ist nicht die soziale Realität in der großen Breite, sondern in diese postmigrantischen Lebenswelten, die längst mit Mischformen, Hybridisierungen, Komplexitäten für sich umgehen und auch ihre Positionen dazu entwickelt haben. Und ich bringe ein Beispiel. Lass mich ein Beispiel bringen. Ganz konkret. Die ganze Debatte um die Herkunftsfrage. Ja, ist es rassistisch zu fragen, wo jemand herkommt? Also, Herr Espanghisi wird angeguckt, dann wird er gefragt, Herr Espanghisi, wo kommen Sie denn her? Und ich habe das selbst sozusagen in meiner eigenen Identitätsbildung so durchlaufen. Ich kann mich gut daran erinnern, ganz am Anfang, dass diese Frage natürlich in der Häufung dazu geführt hat, dass ich mich tatsächlich gar nicht als Deutsch gefühlt habe. Das habe ich ja eben gesagt. Ich wurde immer gefragt, wo kommst du her? Und irgendwann habe ich halt geglaubt, okay, offensichtlich komme ich von woanders her, obwohl ich in Köln geboren bin. Dann gehe ich an die Uni und lerne den Begriff struktureller Rassismus. Und dann merke ich und dann lerne ich, dass sozusagen all diese kleinen Formen der Fremdmarkierung gehören zu einem ganz großen Netz, was die gesamte Gesellschaft umfasst und überall da ist. Es ist quasi unhintergehbar und in der Summe dazu führt, dass wir eine rassistische Gesellschaft sind, die in der Extremo sozusagen zu Nazimorden führt. Und Nazimorde haben direkt mit diesen Fragen eigentlich zu tun, weil die zum selben Netzwerk der strukturellen des Rassismus gehören. Als ich die Theorie gelernt habe, bin ich in die Welt gegangen und dachte, wow, jede Person, die mich gefragt hat, wo kommst du her, hatte ich im Kopf sofort, diese Person vertritt den gesamten strukturellen Rassismus. Und dann kannst du dir vorstellen, was das affektiv mit mir gemacht hat. Am nächsten Arztbesuch, wo mich die sozusagen Frau an Empfang gefragt hat, oh, das ist aber ein schöner Name, wo kommen Sie denn her? Bin ich natürlich begegnet, als würde sie persönlich den Rassismus repräsentieren und habe sie angekackt, was das denn soll. Und ich wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Und das ist so die nächste Stufe, die viele mitmachen und leider auch da stehen bleiben. Wenn man dann aber diese Brille bereit ist, mit der Realität wieder ins Gespräch zu bringen, das sind ja nur Abstraktionen, das ist ja nur ein abstrakter Begriff, struktureller Rassismus, und dann der Frau wieder zuzuhören und sagen so, okay, erzählen Sie mir doch nochmal, warum Sie eigentlich gefragt haben. Dann wird es interessant. Und ich bin dann irgendwann zu meinem Vater gegangen und habe ihn gefragt, Baba, findest du, die Frage ist rassistisch? Und seine Antwort als jemand, der nicht die Theorie des strukturellen Rassismus studiert hat, war, und das hat mir wirklich zu denken gegeben, war, wenn es das ist, merke ich das. Und das finde ich eigentlich sozusagen das, was wir brauchen. Zu hören, A, auf einen Common Sense, auf Leute, die durchaus bewusst sind, dass derselbe Satz unterschiedliche Dinge bedeuten kann in unterschiedlichen Kontexten. Es kann Kontexte geben, und die gibt es, wo Leute einem einfach nur mitteilen wollen, du gehörst nicht dazu. Weil du so heißt, weil du so aussiehst. Die gibt es. Aber es gibt sehr, sehr viel mehr Kontexte, in denen Leute fragen, weil sie ein reales Interesse haben an dem. Mein Vater hat dem noch hinzugefügt, gesagt, ja, guck mal, wenn mich jemand das fragt, habe ich die Chance, von mir zu erzählen, dann bin ich nicht mehr nur ein einfacher Ausländer, sondern ich kann von einer reichhaltigen Kultur erzählen. Ich finde das sogar gut. Ich spreche immer noch mit Akzent Deutsch, aber es gibt mir die Gelegenheit, die Leute hören mir zu. Und das hat mir wirklich, das hat meine ganze Sicht verändert auf diese Debatte. Und das habe ich versucht, eigentlich in diesem Buch auch Gerechtigkeit sozusagen walten zu lassen, zu sagen, nein, diese Nuanciertheit, die durchaus als Wissen und Weisheit auch in postmigrantischen Kontexten da ist, der auch akademisch zuzuhören und sozusagen akademisch nicht auch noch diese Polarisierung zu befeuern, sondern zu sagen, doch, lass uns das eine tun, und das andere zu lassen. Es gibt Rassismus, nicht weil es keinen gibt, aber es ist erstens nicht allgegenwärtig bei allem, was wir machen. Es ist auch nicht immer die schlauste Erklärung für soziale Phänomene. Und vielleicht sollte man auch erstmal immer sozusagen ergebnisoffen in Situationen gehen. Es könnte eine Erklärung sein, aber es muss gar nicht. Vielleicht gibt es andere Erklärungen. Und da wäre schon viel geworden. Das wäre für mich sozusagen eigentlich eine Haltung, mit der wir dann auch weiterkommen und mit der auch Leute nicht das Gefühl haben, sie dürfen nichts mehr sagen. Weil wenn dann die Schlussfolgerung ist, so Dinge sind rassistisch, ja, dann gibt es die Leute, die A sagen, ja, ich habe kein Problem, dann frage ich es halt umso mehr. Und die anderen, die sagen, dann sage ich halt nichts mehr. Weil ich will ja eigentlich gar kein Rassist sein. Und ich war jetzt letzte Woche in einer kleinen Gemeinde hier in St. Gallen, bei der Buchvorstellung. Und das sind Leute, ich meine, wer kommt denn zu meiner Veranstaltung? Das sind ja Leute, die sagen mich eh schon sagen, eigentlich als diejenigen sehen, die sich für dieses Thema interessieren und da offen sind. Und selbst die fangen an, mir zu sagen, ja, aber in gewissen Dingen habe ich auch das Gefühl, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Und ich habe auch das Gefühl, ich kann diese Dinge nicht mehr sagen. Und das ist die Situation, und ich finde, das ist sehr gefährlich. Und deswegen glaube ich, dass Wissenschaft, wenn sie gut gemacht ist, dann ist sie ja ergebnisoffen. Und wenn sie Wissenschaft, wenn sie gut gemacht ist, dann gerade Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, deren Job ist ja, die Welt nicht einfacher zu machen, sondern wieder in ihrer Komplexität darzustellen. Ich bin ja von Haus aus auch Physiker. Und das ist ganz anders. Also ich meine, da versuche ich ja tatsächlich, Dinge auf eine Formel zu bringen. Und in der Geschichte versuche ich, Formeln wieder zurückzubringen auf die empirische Vielfalt. Das ist genau eigentlich das Gegenteil. Und deswegen brauche ich auch 500 Seiten und kann das nicht mit einem Abstract von 1000 Zeichen genauso gut sagen. Und da, glaube ich, liegt viel Potenzial, aber ich bin auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, auch. Ich sehe diese Räume halt auch nicht so viel in der Gesellschaft. Also, wo kann ich das? Ich kann das jetzt bei dir auf dem Podcast machen, aber ich habe so einerseits das Gefühl, eigentlich ist das Mehrheitsansicht, Da ist eine schweigende Mehrheit in der Gesellschaft, die eigentlich hungert nach solchen neuer Art von Blick auf Realität. Und andererseits sehe ich dann die wissenschaftlichen öffentlichen Debatten und da gibt es wenig Räume, das zu tun. Da wird man teilweise auch wirklich, da passt man einfach nicht rein. Da hätte ich es viel einfacher, wenn ich irgendwo klar reinpassen würde, wenn ich jetzt sozusagen den Angry Migranten mache und sagen würde, so, ich schreibe jetzt die Geschichte von dem rassistischen Deutschland oder rassistischen Schweiz.
Ja, das ist, wie du sagst, das ist die heißlaufende Meinungsökonomie, hast du geschrieben. Ich gucke gerade auf die Zeit, vielleicht wollen wir noch einen kleinen anderen Komplex ansprechen. Also dein Buch geht ja von 1960 bis 2010, da hast du die Archive durchwühlt, die Interviews geführt. Jetzt haben wir ja gerade erlebt, dass dieses einfache Denken kurz aufgebrochen wurde, um sich in ein neues einfachen Denken in einer leicht anderen Achse neu zu formieren. Also Thema postkoloniale Theorie, der Streit um die Einordnung des Überfalls der Hamas vom 7.10. und der israelischen Reaktion, Demonstrationen pro, gegen Palästina, Israel etc. Wie ordnest du das ein? Weil also da sah es für mich kurz aus, als wäre da Verwirrung. Ja, die zwei Lager waren auf einmal gar keine zwei eindeutigen Lager mehr. Und dann hat man sich neu sortiert und jetzt haben wir wieder zwei Lager.
Ja, es scheint irgendwie so das Zeichen der Zeit zu sein. Vielleicht auch aus Unsicherheit raus. Also, ne, wenn man sich nicht gefestigt und unsicher ist, will man sozusagen möglichst schnell die Dinge aufgeräumt haben. Wieder die Klarheit und Reinheit hergestellt von Freund, Feind, Opfer, Täter und dergleichen mehr. Das ist sicherlich ein Grundmuster, was wir haben. Ja, das Postkoloniale, wie kommt das rein? Also, zum einen muss man sagen, dadurch, dass das Buch 2010 endet, und das eigentlich auch die Zeit ist, erst nach 2010, wo postkoloniale Perspektiven gerade auch im deutschsprachigen Raum Fuß fassen, ist es jetzt nicht zentral hier im Buch. Aber es kommt natürlich schon durchaus vor, in dem Sinne, als dass sich ja mit der Migrationsdebatte, und das ist ja eine zentrale These von mir im Buch, dass sich eigentlich mit diesem neuen Begriff der Migration unsere Perspektive globalisiert. Warum sagen wir nicht mehr einfach nur Einwanderung und Auswanderung, also Einwanderung in den nationalen Containern, Auswanderung, sondern wir sagen Migration ohne Vorsilbe, weil damit verbunden sozusagen ein Blickwechsel ist. Wir schauen auf die globalen Zusammenhänge. Das ist in den 90ern erst passiert. Und diesen globalen Zusammenhängen stellen sich auch die Fragen einer Einwanderungsgesellschaft nochmal neu. Also man kann entweder sozusagen auf Einwanderungsland Deutschland und Schweiz so ganz klein gucken, ja, dann sieht man halt die Konflikte, oder man sieht nochmal, wie die Dinge in einem größeren Zusammenhang sind. Und mein Anliegen ist natürlich tatsächlich, dass ich glaube, dass man postmigrantische Gesellschaften nur versteht, wenn man sie in diesen globalen Zusammenhängen auch sieht und auch den Konflikten, die hier eingebettet sind und auch den Linien, die sich immer wieder hier neu formieren. Das mal so als Ansage. Ich selber habe tatsächlich das miterlebt. Bevor ich in die Schweiz gegangen bin, kamen so postkoloniale Perspektiven bei uns im historischen Seminar auf, so in den Mitte 2000er. Also 2005 etwa. Und ich habe es damals tatsächlich als eine ziemliche auch Perspektiverweiterung empfunden, weil es eben diesen Blick nochmal größer gemacht hat. Nicht immer nur die Migration, Integration, Gastarbeit so ganz klein, sondern auf diese große Geschichte seit dem 19. Jahrhundert mit der europäischen Expansion im Kolonialismus und sozusagen noch viel mehr erlaubt hat, so das große Bild zu machen. Das fand ich daran sehr interessant. Und das ist es auch weiterhin. Problematisch ist allerdings, dass diese Debatten natürlich selbst auch wieder ein Ergebnis sind, sage ich mal, der politischen Prozesse weltweit seit den 70er Jahren. Und das Postkoloniale steht in der Tradition auch antikolonialer Kämpfe, im Guten wie im Schlechten, sozusagen, ne? Also Edward Saids Orientalism ist zur selben Zeit entstanden, wie etwa die Islamische Revolution im Iran, die stattgefunden hat. Und das ist sozusagen, zeigt so ein bisschen sozusagen, da hat sich weltweit was getan und ein Ergebnis davon war sicherlich die postkoloniale Perspektive und die ist genauso in sich spannungsreich, ambivalent und widersprüchlich wie viele andere Dinge auch. So gibt es in der postkolonialen Perspektive sehr totalitäre Ansätze, die aus diesem antikolonialen Kampf kommen, der sich als antiwestlich verstanden hat. Zu sagen, so, wir drehen sozusagen das Unrecht auf den Kopf. Ja, der Westen hat uns erobert, wir waren die Opfer, jetzt sind wir die Guten und unser Ziel ist sozusagen, den Westen den Westen zu besiegen wieder. Ja, das ist ja ein Teil auch, eine Richtung, eine Polarität im antikolonialen Kampf, die auch fortlebt in den Debatten um die Folgen des Kolonialismus bis heute. Ja, also wo der Westen sozusagen als das Grundübel dargestellt wird und eine fast untilgbare Schuld aufgebürdet hat über den Kolonialismus. Und so sehr man als auch Historiker natürlich immer wieder über die Gräueltaten des europäischen Kolonialismus auch immer wieder bestürzt, das muss man ja klar machen, das sind ja sozusagen im viel größeren Kontext ja auch, wir von sehr vielen Gräueltaten reden. Geschichte ist leider voller Gräueltaten. Und diese Ausblendung sozusagen und diese Verklärung der kolonialen Opfer zu den edlen Wilden, die vom Westen erobert worden sind und in ihrer eigenen Kultur halt auch ausgelöscht worden sind oder unterdrückt worden sind, das entspricht ja auch so der historischen Wahrheit nicht. Also allein wenn ich den Iran nehme, sozusagen, wo ich mir das 19. Jahrhundert angucke, sehe ich ja, dass das Grundübel waren in dem Sinne nicht nur die Briten und Russen, vor allem die Russen, die tatsächlich als imperiale Mächte immer mehr Einfluss gewonnen haben, sondern auch die eigenen Geistlichen und Mullahs, die in so einer absolutistisch-fundamentalistischen Religion die Bevölkerung ausgebeutet haben. Und der Teil fällt in der Story irgendwie weg. Dass es auch Gründe gab, warum etwa eine gewisse Bildungselite im Iran des 19. Jahrhunderts sehr offen war für die Angebote aus Europa im Hinblick auf die Modernisierung. Man war zwar sehr kritisch gegenüber sozusagen direkten Einfluss kolonial, aber man fand die Aufklärung enorm anregend. Man fand das Idee eines modernen Nationalstaats enorm attraktiv, Säkularisierung enorm attraktiv. Und die Leute waren auch hier wieder viel nuancierter und differenzierter, als wir das sozusagen in dieser Einfachstory, The West against the Rest, präsentiert kriegen. Das ist eine sozusagen Traditionslinie in den postkolonialen Studien, die bis heute weiter da ist und die Dinge leider genauso schwarz-weiß malt, wie sozusagen in diesem antikolonialen, in dieser Art des antikolonialen Kampfes. Und da ist sicherlich Edward Said auch ein Beispiel dafür, der auch verstrickt ist in den 70er Jahren und auch danach in die ganzen Ereignisse im Nahen Osten. Er ist selbst ja auch aktiv, etwa im Kontext der PLO. Er rezipiert sehr genau auch die Ideologen der Islamischen Revolution im Iran, also etwa Ali Shariati. Das ist die eine Seite. Und die kritisiere ich auch, wo ich sage, so, das kann es ja nicht sein. Andererseits gibt es aber eben auch hier in postkolonialen Studien sehr interessante Ansätze, etwa das zu thematisieren, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Diese hybriden Formen, die entstehen durch diese, sagen, globale Geschichte, die uns alle im Guten wie im Schlechten zusammengeführt hat, sind viele hybride Räume entstanden und viele neue Ausdrucksformen, auch viele Familien. Also ich meine, ich selbst würde nicht existieren, wenn über sozusagen diese koloniale Inbezugsetzung der Welt hätten sich meine Eltern nie kennengelernt. Ich würde nicht existieren. Und was mache ich dann damit? Ich kann mich ja nicht selbst dekolonisieren und sagen, okay, eigentlich bin ich eine falsche Existenz. Ich dürfte nicht existieren, weil der Kolonialismus war falsch. Das ist ja ein total einfaches Geschichtsbild, was so nicht funktioniert. Wir wissen, dass aus Unrecht auch Dinge entstehen, die nicht Unrecht sind. So ist halt Geschichte. Geschichte ist paradox. Gäbe kein Internet ohne den Zweiten Weltkrieg. Muss man jetzt das Internet abschaffen wegen der Gräuel des Zweiten Weltkriegs. Also es ist wie so, und das ist die Realität, die viele gerne nicht hätten. Sie hätten gerne eine einfache Opfer- und Täter-Story. Und wir haben natürlich auch dezidierte Kräfte, die das nutzen. Ob das die Hamas ist, ob das die Islamisten sind, ob das Putin ist, ob das Peking ist und ihre rechtsextremen gegen sozusagen Entsprechungen, die einfache Weltbilder brauchen. Aber eben auch im Postkolonialen gibt es diese nuancierten Stimmen, die auf Hybridisierung hingewiesen haben. Ich bin ein großer Fan von Stuart Hall zum Beispiel. Die versuchen eigentlich eine Welt, die nach dem Kolonialismus eigentlich erst zu einer Welt geworden ist. Das muss man ja auch so sagen. Also wir würden wahrscheinlich, unser Bild, dass wir eine Welt sind, hat viel mit dem Kolonialismus zu tun. In ihrer Spannung, in ihrer Widersprüchlichkeit zu verstehen und zum Beispiel zu dem Schluss zu kommen, Europa ist deswegen heute so divers, deswegen so vielfältig, deswegen so selbstkritisch und deswegen auch so interessant, wie ich sagen würde, weil es diese Geschichte gab und wegen dieser Geschichte die Welt nach Europa gekommen ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne das dekolonisieren, müsste ich ja streng genommen eigentlich sagen, ich will diese Einwanderungsgeschichte rückgängig machen. Weil die Einwanderung hat viel damit zu tun. Die Vielfalt hat viel was damit zu tun. Und ich würde eben genau sagen, nicht nur sozusagen Institut Neue Schweiz, sondern es bräuchte eigentlich eine postmigrantische, auch neue Europabewegung, die viel deutlicher macht, dass Europa jetzt auch unser aller Heimat ist. Es ist sozusagen ein Europa hat sich zu dem entwickelt, was es ist, in all seiner Widersprüchlichkeit, weil es überall in die Welt gegangen ist und die Welt zurückgekommen ist. Und das ist die Situation. Und diese Art von postkolonialer Lektüre ist tatsächlich seit den 90ern in die Defensive geraten, muss man leider auch so sagen. Also es ist sehr so eine 90s-Perspektive, sehr viel in den 90ern, Zwischenräume, Remixes, Mischungen. Wir sind heute in der Zeit der Säuberungen. Viel Schwarz-Weiß, viel Reinheit. Für mich ein Zeichen von unsicheren Identitäten. Und in dem Sinne sehe ich die Schwierigkeiten gerade in der Debatte, die da laufen nach dem 7.10. so, dass da wirklich ein gewisser Teil versucht, diese einfache Brille des klaren Opfers vom Westen, und in dem Fall stehen sozusagen die Israelis für den Westen und die Palästinenser für den malträtierten sozusagen Rest der Welt, diese Vertretungsfigur, dass die viele für viele attraktiv ist und viele das mitnehmen. Und da laufen natürlich ganz alte Geschichten, alte Muster des Antisemitismus halt dann da rein, ungebrochen. Und da gibt es auf der Linken wie auf der Rechten auch eine breite Gesellschaft durchaus Tradition, wo das auf fruchtbaren Boden fällt. Während gerade auch Leute mit einem iranischen Hintergrund ja nochmal eigentlich eine interessante andere Perspektive einbringen würden, zu sagen so, ja, also schaut euch das doch in einem größeren Kontext an. Macht doch den Blick nicht so klein auf sozusagen Israel und Palästinenser, weil das ist ehrlich gesagt der erste Propagandaerfolg der Hamas, würde ich sagen, dass wir den Blick so klein haben, sondern schaut euch doch an, was da gerade im Nahen Osten passiert, etwa im Zusammenhang mit dem islamischen Regime, das ja aus tatsächlich das, würde ich sagen, eins der längsten postkolonialen Regime ist, ne? Also deren Hauptideologie ist ja tatsächlich, der imperialistische Westen hat uns ausgebeutet, deswegen haben wir die Revolution gemacht. Und jetzt ist unser Recht sozusagen zurückzuschlagen. Der verkörpert sozusagen diese Tradition des antikolonialen Kampfes als Staat und findet sich gerade in einer Allianz zusammen mit Putin, zusammen mit Nordkorea, zusammen mit auch problematischen Ländern in Lateinamerika, Venezuela zum Beispiel, China, in einer Allianz, einer anti-westlichen Allianz, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Demokratie, Freiheit und diese Art von Werten frontal anzugreifen. Und bereit ist, alles dafür zu tun. Und was mich so ja, fertig macht, ist, dass man eigentlich so wenig auch wieder den iranischen Stimmen hier zuhört, gerade auch mit dem iranischen Hintergrund, zu wissen, zu was diese Regime bereit sind. Und wir wissen, dass die Hisbollah gegründet worden ist von Iran. Wir wissen, die Hamas massiv unterstützt ist. Wir hören von den Houthis. Und trotzdem weigern wir uns in einer komisch doch wieder provinziellen Sicht. Wir wollen ja eigentlich mal Europa entprovinzialisieren, aber dabei ist es trotzdem wieder total provinziell postkolonial. Weigern wir uns, diese globalen Zusammenhänge zu sehen und zu sehen, dass Israel aus der Hinsicht nicht der übermächtige Aggressor ist, der sozusagen das arme Volk malträtiert, sondern wir es hier zu tun haben mit einer wirklich geopolitischen Lage, die mir große Sorgen bereitet. Und die Dinge auch nochmal im anderen Licht darstellen lässt, worum es eigentlich in der Ukraine geht, worum es gerade eigentlich auch in Israel geht. Und da finde ich, ja, weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich so eine postmigrantische Sicht, die diese Verbindungen in den Blick nimmt und auch diese Widersprüchlichkeiten, die dann vorkommen, eigentlich hilfreich. Aber ich sehe da auch wenig Ansatzpunkte im Moment und merke, dass die einfachen Antworten auf fruchtbaren Boden fallen.
Danke für diese Einschätzung. Ja, das sehe ich ähnlich. Also wir sind in den, wie hast du es genannt, Zeiten der Vereinfachung. Jetzt wird Zeiten der Säuberung, und zwar von links wie rechts, habe ich so das Gefühl. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Erstmal dir vielen Dank für sehr interessante Aspekte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Herzlichen
Und
Dank für die Einladung.
gerne. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.